Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik. Hier ist Erleuchtung garantiert. Heute mit einer etwas längeren Spezialfolge, die wir auf einem Jugendfestival aufgenommen haben, mit gleich 4 Nachwuchswissenschaftlerinnen. Fabienne Greuter, Valerie Helbling, Yolanda McDonald und Leo Maucher.
Hate, Hope und Hashtag, alles möglich mit TikTok, Insta und KI. Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast, mit dem wir uns hier auf quasi die Bühne des Refine Jugendfestivals Alles ist möglich wagen. Wir, das sind Fabienne, Valerie, Yolanda und Leo und ich, Dorothea Lüttekens. Und wir sind von der Religionswissenschaft und von der Theologie der Universität Zürich. Technisch werden wir sehr eindrücklich hier unterstützt. Technisch sind wir überwältigt, oder ich zumindest, von dem Confcast, dem Podcast der Aargauer Konfirmandinnen. Das ist ein total spannendes Projekt. Also wer von Ihnen das noch nicht kennt, das lohnt sich, das zu entdecken. Ich dank dieser Technik bin da vor kurzem draufgekommen und finde das wirklich total spannend. Wir jetzt hier auf dem Podium, wir sind verbunden mit einem sehr speziellen Forschungsschwerpunkt, dem Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Und das heißt, damit ist auch schon klar, womit wir fünf uns alle beschäftigen, nämlich mit Religion und Spiritualität im Internet. Bevor wir loslegen, bitten wir euch, keine Fotos von dieser Leinwand zu machen. Ihr wisst alle, also eure Generation wesentlich besser als meine, wie wichtig Datenschutz ist. Und das ist uns natürlich auch wichtig im Kontakt mit unseren Forschungspartnerinnen und Partnern. Deshalb also bitte keine Fotos von der Leinwand, also von der Folie schon noch. Die haben wir Mona zu verdanken. Wo sitzt Mona? Ganz hinten. Die haben wir Mona zu verdanken, aber bitte keine von den anderen Leinwandfolien. Ja, bevor wir so richtig mit unserer Forschung loslegen, wollen wir uns erstmal einer kurzen Runde vorstellen. Valerie, du studierst Religionswissenschaft und zwar ziemlich breit. Also von der WM in Katar bis hin zu der Frage, ob Rituale eigentlich auch im Internet funktionieren. Wenn du 1-2 Sätze hättest, was hast du im Studium gelernt?
Oh, das ist sehr vielseitig, was ich im Studium gelernt habe. Das Religionswissenschaftsstudium ist allgemein sehr breit. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich habe einen offenen Blick auf die Welt bekommen und ich kann verschiedene religiöse Symbole oder auch Religion im Alltag an verschiedensten Orten erkennen. So auch auf TikTok, was mir sehr wichtig ist, dass ich auch gelernt habe, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich weiß jetzt, was ich fragen kann und was man vielleicht auch fragen soll und dabei einen wertfreien Blick auf das Ganze zu haben. Also ich schaue mir verschiedene Religionen an und werte diese nicht.
Fabienne, du hast ja Theologie studiert, du bist aber vor allen Dingen eine spannende Mischung aus eben Theologie, Räuchern und Yoga. Und wenn du jetzt an dein Studium denkst, was war da dir besonders wichtig?
Ja, also ich habe erst mit 30 begonnen, Theologie zu studieren. Ich war schon ein bisschen älter. Und was ich gemerkt habe, ist, dass man echt das studieren sollte, was einem gefällt und interessiert. Weil dann kann man so in die Materie eintauchen. Das lohnt sich. Und zweitens habe ich gelernt im Theologiestudium, dass es so viele Perspektiven auf Religion und Glaube gibt. Und da ist nicht einfach was falsch oder richtig, sondern man muss echt miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist so dieses Dialog, im Dialog sein, miteinander reden, das habe ich gelernt und mitgenommen.
Das machen wir heute ja auch.
Genau.
Also zumindest mal wir fünf untereinander. Und am Schluss hoffen wir, dass ihr auch Fragen habt und die 4, die hier vorne sitzen, dann mit denen noch löchert. Leo, du hast auch Theologie studiert und hast dich dann auf Ethik spezialisiert. Auf YouTube findet man dich mit dem Thema, vielleicht noch nicht heute, aber morgen. Was wird morgen möglich sein?
YouTube vergisst offensichtlich nichts.
Nee, okay. Dich nicht.
Mich nicht. Genau, also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, manchmal bin ich schon zufrieden, wenn ich dran denke, dass es überhaupt noch eine Zukunft gibt. Irgendwie mit Klimakrise und Kriegen und was wir alles irgendwie heutzutage erleben, wäre ich schon froh, wenn wir überhaupt eine Zukunft haben, die irgendwie für alle ein gutes Leben bereitstellt. Ich glaube, was ich manchmal faszinierend finde, sind Flugtaxis. Also so Flugtaxis, die irgendwie statt dem Fahrrad dann durch die Stadt fliegen und so. Das finde ich, glaube ich, faszinierend. Gibt es, glaube ich, an Orten teilweise auch schon. Genau, das wäre cool, wenn das möglich wäre in Zukunft.
Okay, das schreit fast nach einem ganz anderen Podcast-Thema nochmal zum nächsten Mal. Bei Yolanda ist es so, die studiert auch Religionswissenschaft. Und du hast in deinem Studium zu einer Serie geforscht, die mich vor kurzem eine ganze Nacht gekostet hat, weil ich sie nämlich auch geschaut habe dann. We are the Lady Part oder We are Lady Parts. Da geht es um eine muslimische Pop-Punk-Rockband, oder? Und jetzt forschst du zu muslimischen Influencerinnen. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Genau, also ich beschäftige mich in meiner Forschung, wie du gesagt hast, mit muslimischen Influencerinnen auf Social Media, insbesondere auf YouTube. Und auf das Thema bin ich gekommen, weil ich selbst sehr viel Zeit auf Social Media verbringe. Und ich liebe es, solche Videos zu schauen von Influencerinnen, die irgendwie ihren Alltag teilen oder einen Einblick in ihr Leben geben. Und irgendwann dachte ich mir, warum nicht das, was mich ja sowieso interessiert und mit dem ich viel Zeit verbringe, auch in meinem Studium zu erforschen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch an der Religionswissenschaft so schätze, dass man wirklich das verfolgen kann, was einem interessiert und mit viel Begeisterung und dabei auch gut unterstützt wird.
Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, ich bin Religionswissenschaftlerin und bin total fasziniert davon. Und ich glaube, so eine erste Idee gab es jetzt schon, vor allen Dingen im Hinblick auch aufs Internet, was alles bei uns im Studium, ob Theologie oder Religionswissenschaft, so möglich ist. Ihr vier studiert bzw. forscht an eurer Doktorarbeit und ihr alle forscht zu Religion, Spiritualität und Weltanschauungen im Netz. Und da ist eben auch alles oder jedenfalls sehr viel möglich, im Guten wie im Schwierigen. Fabienne, kannst du anfangen und uns kurz erzählen, was dich an deiner Forschung besonders fasziniert?
Ja, sehr gerne. Was mich besonders fasziniert, ist, dass ich daran forschen darf, wie unser Glaube und Glaubensinhalte unseren Alltag prägen oder auch, wie sie vielleicht einen kritischen Blick ermöglichen auf das, was in der Welt passiert, eben auch Klimakrise, Kriege, Cybermobbing. Und ganz spezifisch, ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht genau. Ich forsche nicht zu Hunden, aber ich fand es sehr süß, weil das ist ein Beitrag, den ich gefunden habe unter dem Hashtag Nächstenliebe. Und ganz spezifisch frage ich in meiner Forschung danach, wie Nächstenliebe, ist vielleicht ein bisschen ein verstaubter Begriff, aber man kann sich auch ein bisschen was vorstellen, was das mit uns macht, wenn wir an Nächstenliebe denken und an unser gemeinsames Zusammensein. Um es konkreter zu machen, Nächstenliebe sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und was heißt das eigentlich, wenn ich im Alltag unterwegs bin? Und mich interessiert ganz spezifisch, was heißt das, wenn wir im Netz unterwegs sind? Also wenn wir auf Social Media, TikTok, YouTube unterwegs sind. Wie prägt das eigentlich mein Leben? Wer ist eigentlich mein Nächster im Netz? Habe ich mich auch schon gefragt, weil sich ganz vieles verändert hat. Freundschaften, wie wir miteinander sind. Und das erforsche ich.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, ich habe vielleicht zwei Beispiele in ganz verschiedene Richtungen. Erstens, zum Beispiel bin ich unterwegs auf Insta und ich sehe, wie jemand aus meinem Freundeskreis einen Shitstorm abkriegt, weil irgendwie ein Bild gepostet wurde und das passt nicht allen. Und dann kann ich ja entscheiden, mache ich mit und schreibe jetzt auch noch was richtig Gemeines drunter. Oder was würde es heißen, wenn ich Nächstenliebe lebe? Wie gehe ich damit um? Nehme ich die Person in Schutz? Befriende ich jemanden, der sowas schreibt? Ich glaube, das kann schon was mit uns machen. Und das zweite Beispiel geht mehr so in Selbstliebe. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich mache viele Selfies. Ich sende die manchmal auch rum. Und dann ist ja schon die Frage, wie viel Selbstliebe ist eigentlich okay? Was mache ich eigentlich, wenn ich ein Selfie mache? Was macht das mit anderen Menschen, wenn ich mich so darstelle? Wecke ich Neid oder nicht? Wie stelle ich mich eigentlich dar? Das sind Fragen, die mich interessieren und die man auch mit dem Glauben verbinden kann.
Hat dann jedes Selfie mit Selbstliebe zu tun?
Ja, das ist die große Frage. Das möchte ich gerne erforschen mit jungen Menschen wie ihr, die da sitzt. Hat es was mit Selbstliebe zu tun, mit Selbstdarstellung oder ist es vielleicht manchmal genau das Gegenteil? Ich stelle mich so dar, weil ich mich unsicher fühle und weil ich eigentlich sehr einsam bin. Das kann in alle Richtungen gehen.
Das heißt, ich merke dann vielleicht an den Kommentaren auch, was schiefgelaufen ist, dass ich was ganz anderes erreicht habe, als ich mit meinem Bild voll eigentlich sagen wollte.
Voll. Vor allem, wenn es nach hinten losgeht, glaube ich schon, dass man dann auch kritisch werden kann an den Kommentaren und vielleicht rausfinden kann, da ist jetzt was anderes angekommen, weil wir auf Social Media miteinander ganz anders kommunizieren und man vielleicht auch oft mal was sagt, was man so nicht sagen würde.
Auch da ein Beispiel. Was sage ich auf Insta oder TikTok eher?
Also man hat herausgefunden in der Forschung, dass man schon sehr viel gemeiner und auch direkter ist, weil man sich nicht in die Augen schauen muss. Und dann ich eher mal so noch was reinhaue, aber vielleicht auch eher mal ein Kompliment mache, weil ich dann nicht rot anlaufen muss, wenn ich was kommentiere. Also ich glaube, weil wir nicht so direkt im Kontakt sind, aber trotzdem miteinander unterwegs, verändert sich auch unsere Art, wie wir miteinander kommunizieren.
Aber das heißt, also hieße das jetzt, wenn ich jemandem eine Liebeserklärung machen will und eigentlich mich nicht wirklich traue, dass ich das dann besser über TikTok mache?
Ich weiß nicht, ob es besser wird, aber es ist sicher ein Weg heute. Ihr wisst das am besten. Bei mir war es noch SMS und wir haben vieles über SMS gemacht, was wir nicht persönlich machen wollten. Ich glaube, TikTok und gerade mit den ganzen Videos, die man sich senden kann, erlaubt so eine reiche Art, miteinander zu kommunizieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Das Interessante wäre, dass man das wirklich bedenkt und denkt, ah, was ist jetzt vielleicht besser oder was bringt mir mehr und wie könnte es beim anderen ankommen?
Ja, also Selfies, da habe ich sofort irgendwie, Valerie nickt schon, Gedanken an deine Masterarbeit. Du, im Grunde genommen, beschäftigst dich schon auch mit Selfies, oder? Kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Form von Selfies, die ich untersuche, aber es sind bewegte Selfies, also Videos von einem selbst, Selbstaufnahmen. Ich untersuche christliche TikTokerinnen, die ein Kopftuch tragen und sich dann bewusst mit diesem Kopftuch auf TikTok zeigen.
Du hast Beispiele mitgebracht, oder?
Ich habe Beispiele mitgebracht, die ich sehr gerne zeigen würde. Das sind zwei sehr kurze Videos.
Geht das?
Es sollten Videos sein. Ich weiß nicht.
The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure that she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman is seen in her eyes. The beauty.
Ja, das war das erste Video. Ich würde direkt noch das zweite laufen lassen, damit wir gleich den Vergleich haben.
Damit rechnet man jetzt nicht unbedingt, oder?
Ja, ich sehe auch einige lachende Gesichter hier und ich kann mir genau vorstellen, wieso. Also als mir die Videos zum ersten Mal angezeigt wurden, dachte ich so, hä? Christin mit einem Kopftuch? Gibt es das? Und dann habe
also,
ich...
Also gibt es ja schon, gibt's, oder?
Genau,
also
das wollte
unsere
ich
Großmütter
sagen.
Zum Beispiel, ja. Die haben, wenn sie auf dem Feld waren, durchaus ein Kopftuch getragen.
Genau, es gibt
und
es
und manche auch in der Kirche, auch in der orthodoxen Kirche, tragen Frauen ein Kopftuch.
Genau, gerade zum Gebet oder im Gottesdienst ist das eigentlich schon bekannt. Was für uns vielleicht eher ungewöhnlich ist, dass es sehr junge Frauen sind aus dem deutschen Sprachraum, also aus Deutschland größtenteils, und dann noch diese arabische Musik im Hintergrund. Ich denke, viele von uns denken direkt an den Islam und an Musliminnen. Und da stellt sich mir die Frage, wie zeigen sich denn diesen Christinnen und wieso tragen sie ein Kopftuch und weshalb tragen sie ein Kreuz und wie passt das überhaupt zusammen?
Aber jetzt ist ja schon die Frage, wie passt es zusammen?
Ja, das ist die große Frage, die ich auch mir stelle, immer noch stelle. Ich denke, durch TikTok hat man sehr viel Kontakt auch zu anderen Religionen und es werden einfach viele muslimische Influencerinnen angezeigt. Und wenn man diese Videos sieht, sind teilweise die gleichen Gesten, die gleiche Art, das Kopftuch zu binden, die gleiche Musik vorhanden. Ich denke, da inspirieren sich diese religiösen Gemeinschaften gegenseitig und es bilden sich eigentlich neue Formen, seinen eigenen Glauben selbst auszuleben.
Und Fashion, spielt das auch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also ursprünglich habe ich mich eigentlich einfach für christliche Mode interessiert und wie Christinnen eigentlich Mode leben können und dürfen. Und ja, und ich denke, das Kopftuch spielt dabei auch eine große Rolle. Es ist nicht nur eine Art, seinen Glauben auszudrücken, sondern auch Mode in seiner Religion zu leben.
Mhm. Christliche Influencerinnen, es passt wirklich ideal, auch so wie ihr sitzt. Yolanda, du hast dich viel auseinandergesetzt, auch mit Vlogs, also japanischen YouTube-Videos. Das hat jetzt weder was mit Christentum noch mit Islam zu tun. Könnte auch im Religionswissenschaftsstudium sein. Aber dein Masterarbeitsthema geht zu muslimischen Influencerinnen.
Genau. Und in diesem Rahmen interessiere ich mich für eine ganz bestimmte Art von Videos, nämlich solchen, in denen es irgendwie darum geht, die beste Version von sich selbst zu werden. Und ich habe 4 Bilder mitgebracht, die so einen Einblick in diese Art von Videos geben. Also oben rechts sehen wir zum Beispiel die beste Version von dir in 60 Tagen. Und die Influencerin, deren Videos ich anschaue, die geben dabei eben sehr viele Ratschläge und Tipps und Anleitungen für ihre Zuschauerinnen, wie man denn das umsetzen kann, die beste Version von sich selbst zu werden, wenn sie das denn wollen. Genau. Und was ich an diesen Videos irgendwie besonders spannend finde, ist so die Verknüpfung von religiösen Themen mit eher alltäglichen Themen, wie zum Beispiel Sport oder auch finanziellen Erfolg. Ich kann vielleicht ein Beispiel genauer ausführen von einer britischen Influencerin, die das Morgengebet verknüpft mit beruflichem und auch finanziellem Erfolg. Sie beschreibt dabei nämlich, dass ihr das frühe Morgengebet, das klassischerweise im Islam sehr früh beginnt, also noch vor Sonnenaufgang, ihr dabei hilft, irgendwie produktiv und fokussiert in den Alltag zu starten. Und dadurch, dass sie das jeden Tag macht, führt das irgendwie auch dazu, dass sie jeden Tag diszipliniert, fokussiert ist und eben auch in ihrem Beruf, also bei ihr ist das, sie ist Content Creatorin, also sie verdient Geld mit diesen YouTube-Videos, kann sie auch beruflich und finanziell eben erfolgreich sein. Und für sie scheint es eben so zu sein, dass dieses Morgengebet nicht nur eine Art Ritual ist, sondern auch eine Art Mittel für ein erfolgreiches Leben.
Also das heißt, die beste Version von mir selbst bedeutet dann, also in welcher Hinsicht möchte ich mich weiterentwickeln?
Das ist sehr, sehr breit. Also einerseits sind das eben so weltliche Dinge. Also ein anderes Beispiel ist auch Ernährung. Es wird ganz, also das sieht man auf den Bildern auch sehr gut, oder? Wir haben hier so bestimmte Lebensmittel, die dann aber auch auf der gleichen Folie sieht man einen Koran oder auch einen Gebetsteppich. Und dabei ist es so, dass die gesunde Ernährung fast so wie eine Art Gottesdienst dargestellt wird, weil die Argumentation dabei ist, dass der Körper eine Art Geschenk von Gott ist und man hat deswegen die Verantwortung, diesem Körper Sorge zu tragen und deshalb zum Beispiel auch Sport zu machen. Es ist aber beides. Gesunde Ernährung und Sport hilft so in diesem Leben, ein gutes Leben, was auch immer das dann ist, zu sein, aber eben auch eine Art Beziehung zu Gott aufzubauen. Also so wird das häufig in diesen Videos auch argumentiert. Also so eine ganz starke Verknüpfung von irgendwie Dingen, die scheinbar auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, durch diese beste Version aber sehr stark miteinander verknüpft werden.
Was ist denn der Unterschied zwischen Videos von muslimischen Influencerinnen wie den Beispielen, zu denen du forschst, zu Videos von Influencerinnen, die keine Musliminnen sind? Oder was ist ähnlich?
Ja, also ich sehe eher viele, also was neu ist, ist sicher eben diese religiöse Verknüpfung. Was mich aber auch immer wieder überrascht und was mir auffällt, ist, dass es sehr viele Ähnlichkeiten und Parallelen gibt. Und eine Ähnlichkeit in dieser Art von Videos, die es zum Beispiel auch von Fitness-Influencerinnen gibt, ist so das frühe Aufstehen. Also so ein frühes Aufstehen wird oft in den Mittelpunkt gesetzt. Fitness-Influencerinnen würden dann zum Beispiel zeigen, wie sie bereits um 4 Uhr früh Sport machen oder irgendwie ihren Alltag planen, meditieren. Und bei den muslimischen Influencerinnen in diesen Videos ist es dann eben zum Beispiel das Gebet, Was aber im Mittelpunkt steht, ist eben auch diese Disziplin und das Produktivsein, viel machen, bereits früh aufstehen. Und das ist sehr ähnlich.
Ist das bei christlichen Influencerinnen auch so? Wisst ihr das? Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich ziemlich ähnliche Videos auch in christlichen Kontexten. Auch das mit dem Frühaufstehen, das Ernähren, das Gebet am Morgen und am Abend. Also es könnte es eins zu eins gleich geben. Es gibt es auch, einfach im anderen Kontext.
Ich glaube, das Spannende ist halt wirklich, dass Religion jetzt so quasi öffentlich dargestellt, kommentiert und auch angeleitet wird und man im Netz halt voll viel Religion begegnet. Und das, ja, das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick immer gerade merkt, ah, das ist jetzt irgendwie eine religiöse Praxis, die die Person da zeigt. Und dann, wenn man es nochmals anschaut, merkt man, ah, das ist Gottesdienst, das ist ihr Leben, wie sie das prägen und auch weitergeben möchten. Das ist ein super neuer Kanal und das finde ich faszinierend, auch an eurer Forschung.
Und auch eine sehr kreative Art und Weise, wie man den Glauben leben kann, eben durch Social Media und TikTok, genau.
Das heißt, ihr würdet sagen, dass die Frauen, zu denen ihr arbeitet, ihren Glauben auf diese Art und Weise auch leben, indem sie eben auf TikTok aktiv sind.
Ich denke, das spielt auch eine große Rolle im Alltag. Also man filmt ja dann auch alles bewusst. Also wenn ich mir ein Frühstück zubereite, mache ich noch schnell ein Foto davon. Es spielt ja dann alles mit in den Alltag mit ein und man holt sich so auch Inspiration, sein eigenes Leben zu führen. Mhm. Also man verbringt ja dann Zeit auf TikTok, schaut sich Videos von anderen Influencerinnen an und denkt sich dann vielleicht, ah ja, ich könnte auch dieses Gebet morgen mal beten.
Das ist etwas, was dich dann auch wieder interessiert, oder wie eben Glaube gelebt wird auf Social Media.
Genau, genau. Und wo man eigentlich sich heute Inspiration sucht. Ich meine, früher gab es dann einfach den Religionsunti und dann hat man diese Bücher gehabt und dann ging man in die Kirche und Drittklassuntis kennt ihr auch noch. Und heute das so ein diverses, du hast gesagt, so ein vielfältiger Ort, wo man auch Inspiration für Religion sich holen kann, aber auch immer kritisch sein muss. Und das ist in meiner Forschung auch wichtig, weil es gibt ja dann durchaus auch Inhalte, wo man sich fragen muss, hat jetzt das noch was mit Menschenrechten und Freiheit zu tun? Das gibt's auch.
Gutes Stichwort. Ich schwenke gleich rüber zu Leo, der strahlt mich schon an. Wobei du ja auch heute den Part übernommen hast, zu sagen, alles oder vieles ist vielleicht möglich auf unserer Welt, außerhalb und innerhalb des Netzes und nicht alles ist unbedingt erfreulich. Also Kriege mit Sicherheit nicht oder zumindest aus unserer Sicht nicht. Und die Klimakrise auch nicht. Das hast du schon angesprochen. Dein Stichwort mit deiner Forschung ist nochmal ein ganz anderes, was aber zum Teil mit schwierigen Themen zusammenhängt, nämlich Verschwörungstheorien.
Genau, genau. Also mein Blick ist auf jeden Fall nicht wertfrei. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wir finden eben auf Social Media nicht nur irgendwie religiöse Alltage, die sich irgendwie im Öffentlichen zeigen, sondern wir finden natürlich auch irgendwie Verschwörungstheorien. Und mein Blick aus der Ethik ist eindeutig so, dass wir uns fragen müssen, was eigentlich das Problem mit Verschwörungstheorien ist und dass wir dieses Problem verstehen müssen und nicht einfach nur sagen können, ah, okay, die gibt's und wie verbreiten die sich und wie entstehen die, sondern genau, bei mir geht's auch darum, was ist denn das Problem mit diesen Verschwörungstheorien? Weil offensichtlich haben wir heutzutage irgendwie ein Problem mit Verschwörungstheorien. Genau.
Und man kann ja auch noch genauer fragen. Also jetzt geht es ja heute bei uns im Podcast und auch in eurer Forschung bei euch allen vieren eben ums Netz, um Social Media. Jetzt Verschwörungstheorien, die gab es schon im alten Rom und die gab es auch schon zur Zeit unserer Großeltern, als es noch keine Social Media gab. Da war man dann halt in der Kneipe am Stammtisch, hat drüber diskutiert. Irgendwie ist ja schon die Frage, was ist denn jetzt anders? Also wieso ist es anders, wenn sowas über TikTok läuft?
Ja, also das ist genau das richtige Stichwort. Ich glaube, dass es Verschwörungstheorien immer schon gab. Es gab immer schon irgendwie politische Verschwörungen. Leute haben sich zusammengetan und andere Menschen irgendwie Schaden angetan. Das gab es schon immer, gab es auch im letzten Jahrhundert immer wieder. Was heute anders ist, dass wir, wenn wir so eine Art von Verschwörungstheorien auf Social Media teilen, dann sind die erstmal da. Und dann kann man die beobachten. Und dann können andere die sehen. wenn früher mein Uropa oder meine Uroma am Stammtisch oder am Küchentisch so eine Verschwörungstheorie besprochen haben, dann war die nach dem Gespräch weg. So, also die konnte dann nicht mehr von den Nachbarn direkt gesehen werden. Und heutzutage haben wir eben den Unterschied, dass wir das sehen, was am anderen Ende der Welt kommuniziert wird, in den USA zum Beispiel, können wir direkt sehen. Wir werden damit konfrontiert, weil die Dinge eben im Netz bleiben. Vielleicht wie mein YouTube-Video, das bleibt da wohl auch.
Wobei vielleicht ganz klar zu sagen, du hast keine Verschwörungstheorie damals verbreitet.
Offensichtlich.
Aber eben, ich habe dich heute noch gefunden und als ich Leo darauf angesprochen habe, war der, also peinlich berührt nicht, aber ziemlich irritiert. Du hast nicht gedacht, dass ich das von dir weiß, aber dank Netz, das nichts vergisst, wusste ich das eben noch.
Es ist manchmal peinlich, da hatte ich noch längere Haare als jetzt und das wusste ich selber nicht mehr so genau.
Peinlich ist auch ein Stichwort, was du schon gesagt hast, was Valerie auch schon beschäftigt hat, Scham, Selbstliebe, peinlich, also das Posten von Inhalten kann peinlich werden.
Voll. Voll. Und das Problem ist, man merkt es ja dann vor allem erst nachher. Und dann haben wir gesagt, das Netz vergisst es halt nicht. Und dann im schlimmsten Fall macht noch jemand einen Screenshot davon und versendet es noch auf anderen Kanälen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Es ist so schnell was gepostet und dann kommen die Reaktionen und was dann. Und ich glaube, das ist auch, also ich muss das auch lernen. Und ich glaube, auch für junge Menschen wie euch ist das voll relevant, dass man ganzen gutes Gespür dafür kriegt, was geht und was nicht, oder? Und was möchte ich eigentlich zeigen und was ist auch privat? Du hast gesagt, dass das Gespräch deiner Großeltern, das war privat am Küchentisch. Was heute auf TikTok passiert und auf Instagram ist nicht mehr privat. Und das hat so eine Reichweite und das ist schwer, das auch zu verstehen. Eben plötzlich ist mein Video in Amerika. Könnte passieren. Meins vielleicht nicht, aber andere.
Du hast jetzt auf Kommentare angesprochen und das ist, glaube ich, etwas, was dich in deiner Forschung eben auch beschäftigt. Also du schaust dir gar nicht mal unbedingt jetzt viele Videos zu Verschwörungstheorien an, sondern du überlegst dir, was passiert in den Kommentaren. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass bei Verschwörungstheorien, das liegt vielleicht auch in der Sache, es ist natürlich irgendwie funny oder vielleicht auch erschreckend, sich die Videos, die es zuhauf gibt, irgendwie anzugucken. Ich glaube, das Interessante ist eher, wie darauf reagiert wird und also welche Wirkung die sozusagen entfalten. Das ist das, was mich interessiert und ich glaube, dass die Wirkung darin ist, dass wir nicht mehr so gut miteinander sprechen können. Wenn ich dran denke, ich habe auch so einen Klischee-Onkel vielleicht, der während Corona irgendwie in Verschwörungstheorien abgeschweift ist. Irgendwann konnten wir eigentlich nicht mehr miteinander reden, weil das Gespräch immer wieder darauf zurückkam, ob es jetzt irgendwie Corona oder Covid überhaupt gibt und was das bedeutet und so. Also der Effekt war eigentlich, dass wir im Grunde nicht mehr miteinander sprechen konnten. Das ist jetzt bei meinem Onkel nicht so ultra schlimm vielleicht, aber genau wenn das irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene passiert und wenn wir sehen, dass Verschwörungstheorien häufig auch von rechts instrumentalisiert ist vielleicht der falsche Begriff, aber verwendet werden, dann ist es vielleicht schon ein Problem, dass wir nicht mehr miteinander sprechen.
Aber warum kann man gerade da nicht mehr miteinander sprechen? Also ich habe in meinem Freundeskreis, übrigens auch unter meinen Onkels, einige, mit denen ich überhaupt nicht dieselbe Meinung habe, auch politisch nicht oder was Mode anbelangt oder was weiß ich, Sex anbelangt oder so. Trotzdem kann ich aber noch mit ihnen reden. Also ich habe meine Meinung, er oder sie hat ihre Meinung. Warum ist das bei, wenn Verschwörungstheorien ins Spiel kommen, so schwierig?
Ich glaube, das liegt daran, wie Verschwörungstheorien eigentlich funktionieren. Also es wird davon ausgegangen, dass irgendjemand uns verarscht. Also wir werden sozusagen hinters Licht geführt und du bist entweder schlafscharf oder gehörst zu den Aufgewachten, die Wahrheit dahinter entdeckt haben.
Das heißt, warte mal kurz, das muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, eine Verschwörungstheorie, oder nicht alle, aber es ist typisch, dass ich der Überzeugung bin, hey, ich habe was verstanden, du vielleicht auch, wir gehören irgendwie zusammen, aber ihr alle, die das nicht glaubt und noch nicht verstanden habt, ihr seid Schlafschafe.
Richtig.
Das ist so ein Ausdruck.
Genau.
Also ihr seid einfach ein bisschen entweder blöd oder habt euch hier das Licht führen lassen, ihr habt es einfach noch nicht kapiert.
Ich glaube, ihr seid nicht blöd, aber ihr habt euch hinters Licht geführt. Genau, ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Ja. Also die Dinge, wie wir sie glauben, sind sozusagen nicht die ganze Wahrheit. Und das ist extrem wirkmächtig, weil man darüber natürlich, also dann kann ich nicht mehr mit der anderen Seite sprechen darüber, was die Wahrheit ist zum Beispiel. Klingt jetzt kompliziert, genau, aber ich glaube, der Effekt ist, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können.
Aber das ist ja eigentlich vielleicht im Glauben auf den ersten Blick auch so. Also wenn eine Christin glaubt, sie ist sich ganz sicher, dass der einzige Weg zu Gott über Jesus führt, und ihre muslimische Freundin sagt, nee, ich glaube zwar an Jesus, aber nicht in der Art, wie du das glaubst. Für mich ist er ein Prophet neben anderen und Mohammed ist für mich der wichtigere Prophet. Dann könnte man ja auch meinen, die können nicht mehr miteinander reden, weil jede denkt, okay, also ich habe es für mich verstanden, dass Jesus mein Erlöser ist, während die andere Freundin sagt, ich habe für mich verstanden, dass eigentlich der Islam, so wie er im Koran offenbart wurde, der richtige Weg ist. Trotzdem gibt es aber viele Beispiele, wo wir wissen, dass Christinnen und Musliminnen sehr gut noch miteinander sprechen können, befreundet sein können.
Also das ist genau das, was mich interessiert in meiner Forschung, also wo auch die Verbindung dann von Religion zur Verschwörungstheorie besteht, in dem Sinne. Ich glaube, dass es auch einen Unterschied gibt, ob man im politischen Bereich nicht mehr miteinander sprechen kann oder eben im privaten. Also ich kann zu dir natürlich sagen, das ist irgendwie deine Privatsache, dein Glaube, und dann können wir sozusagen gegenseitig sagen, ja, das passt so. Aber wenn wir auf politischer Ebene uns darüber verständigen müssen, wie wir gemeinsam leben wollen, dann wird das vielleicht zum Problem. Aber ich glaube, dass der Glaube da nicht so wirkmächtig ist wie eine Verschwörungstheorie, weil diese ganze Konstruktion von wir werden hinters Licht geführt, die ist nochmal auf einer anderen Ebene stärker, als nur davon auszugehen, dass ich irgendwie mit meinem Glauben die Wahrheit besitze. Auch wenn ich das nicht unproblematisch finde. Genau. Mhm.
Kann das auch daran liegen, dass bei Verschwörungstheorien, und das spielt dann, glaube ich, auf Social Media auch eine große Rolle, oft so die Idee dahinter ist, dass da was ganz Böses am Laufen ist und dass eigentlich alle Energie darauf verwendet werden muss, dagegen anzukämpfen. Und wenn wir beide eben davon überzeugt sind, hey, dagegen muss man ständig kämpfen, das ist super gefährlich und das andere ist super, super böse, dann sind die, die das nicht glauben, ein echtes Problem. Und das ist jetzt, wenn ich überzeugte Christin oder überzeugte Muslima bin, nicht unbedingt der Fall.
Nicht unbedingt. Gibt es natürlich auch solche Endzeitvorstellungen, dass irgendwie die Apokalypse nahe steht oder so. Aber genau, nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Genau.
Ich merke hier schon die leichte Anspannung im positiven Sinn von Fabienne. Du bist ja auch Theologin. Was heißt das denn dann aus deiner Perspektive, was Leo eben erzählt hat?
Wow, große Frage. Zuerst ist mir noch was in den Sinn gekommen bei den Verschwörungstheorien. Und ich vielleicht, Leo, nur schnell. Es gibt ja dann auch diese Bubbles, oder? Und vielleicht ist das auch ein Effekt, der wichtig ist bei Verschwörungstheorien, nämlich, dass man dann nur noch das auf Instagram sieht, das man für richtig hält. Man wird immer darin bestärkt, verstärkt und merke gar nicht mehr, dass es auch andere Meinungen gibt. Und wenn ich eine andere sehe, dann mache ich einfach blockieren. Ist das auch sowas?
Das Interessante ist, dass die Forschung herausgefunden hat, dass der Effekt gar nicht so stark ist. Also wir wissen auf Social Media ziemlich gut, was die anderen denken und was die sprechen. Wir reagieren eigentlich ständig darauf. Also wir wissen genau, was die anderen machen. So. Also wir sind natürlich irgendwie in unseren Bubblen unterwegs, mit denen wir uns austauschen, aber wir wissen gut, was außerhalb dieser Bubble eigentlich ist. Das ist so ein bisschen die Forschung, was in den letzten Jahren passiert ist.
Aber das sind ja nochmal zwei Punkte. Ob ich weiß, dass es Leute gibt, die zum Beispiel den Klimawandel leugnen. Ich selber finde, das ist echt eine Bedrohung hier für unsere Welt. Ich weiß das, aber ich werde auch immer wieder darin bestätigt, dass wir ein Problem mit dem Klimawandel haben. Weil eben auf meinem Insta-Account ich mir genau diese Sachen oder bei TikTok immer wieder anschaue. Und umgekehrt bei einer Verschwörungsidee wäre das genauso. Also ich werde immer wieder daran bestätigt, dass alle oder viele Politikerinnen eigentlich Reptilien sind und Eidechsen und uns alle beherrschen wollen. Ich weiß zwar, dass Yolanda das nicht glaubt, aber es wird mir immer wieder bestätigt über meinen eigenen, also über meine eigenen sozialen Medien. Stimmt das oder würde die Forschung das auch anders sehen?
Ich glaube, in gewisser Weise stimmt es natürlich. Ich glaube, das Interessante ist eher, was daraus dann folgt. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Leute in ihren Bubbles gefangen sind und sozusagen immer wieder nur ihre eigene Meinung wissen und wir sozusagen da irgendwie rein müssten, um unsere Informationen in diese Bubbles zu streuen, dann glaube ich, dass das nicht stimmt, weil diese Bubbles schon sehr gut eigentlich wissen, warum wir argumentieren, dass es den Klimawandel zum Beispiel gibt. Die reagieren ständig darauf und sagen, ja, wir wissen, dass ihr das sagt, aber es ist trotzdem nicht so. Also es ist nicht das Problem, dass sie sozusagen nicht von unseren Begründungen wüssten. So.
Okay, ja. Jetzt diejenigen, die den Klimawandel leugnen, wollen ja eigentlich andere davon überzeugen, dass es alles gar nicht so schlimm ist und dass diejenigen, die irgendwie von Klimawandel reden, eigentlich gefährlich sind, weil sie uns irgendwelche blöden Dinge einreden wollen. Wie ist das denn jetzt bei deinen Influencerinnen? Wollen christliche Influencerinnen, die sehr, sehr viel Zeit investieren, um das christliche Kopftuch mit den entsprechenden Hashtags auf TikTok zu kommunizieren, wollen die alle Christinnen davon überzeugen, dass wir alle jetzt, alle die Christinnen sind, das Kopftuch tragen sollten?
Nein. Nein, auf keinen Fall, nein. Also ich denke, es ist mehr ein Selbstausdruck. Viele lassen sich davon inspirieren, das sieht man auch in den Kommentaren. Aber alle sagen, jeder soll selbst wissen. Ich habe mich dazu entschieden, das zu tragen aus folgenden Gründen. Ich möchte, dass man sieht, dass ich Christin bin. Ich möchte mein Haar verdecken, weil das so im 1. Korintherbrief steht. Aber es muss niemand. Also es kann jeder selbst entscheiden, was er will. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die die meisten dieser Influencerinnen auch gegen außen vermitteln. Sie haben aber einen gewissen Effekt auf das Publikum. Also es gibt wirklich unzählige Kommentare von anderen Christinnen, die dann auch in Kopf tragen wollen.
Aber so einflussreich scheinen sie noch nicht zu sein, oder? Also die große Masse bisher ist noch nicht aufgetaucht.
Nein, es ist eher so ein Nischentrend. Also ich glaube, wenn man mal in diesem Algorithmus gelandet ist, dann kommt einem vor, als wäre die ganze Welt nur noch mit Kopftuch zu sehen. Grundsätzlich, wenn ich auf meinem eigenen Instagram-Account, nicht auf meinem Forschungsaccount unterwegs bin, dann begegnet mir das gar nicht.
Ja. Wie ist das denn bei deinen Influencerinnen? Was ist ihr Ziel? Also sagen sie, was sie gerne weitergeben möchten?
Ich glaube, das Ziel ist schon auch Inspiration, was Valerie gesagt hat. Die Zielgruppe dieser Videos scheinen irgendwie Personen zu sein, die in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie irgendwie stagnieren, vielleicht nicht so motiviert sind, gern mehr leisten würden. Und diese Videos sind eine Art Inspiration für solche Personen. Und die Argumentation ist schon, dass zum Beispiel der Islam sich besonders gut eignet. Aber es gibt auch immer wieder Hinweise, zum Beispiel, ich mache jetzt das Gebet. Wenn ihr nicht betet, nehmt euch einfach 15 Minuten Zeit und macht Pause und meditiert. Also es geht wirklich mehr um dieses sich entwickeln, irgendwie besser werden, sich verbessern, das auch unabhängig von religiösen Vorstellungen sein kann.
Ich gehe jetzt mal hier wieder auf unsere Ursprungsfolie. Habt ihr, bevor wir die Runde an alle öffnen, denn Fragen untereinander? Einer von euch eine Frage an jemand anderen von euch?
Ich hätte eine an Yolanda. Du hast gesagt, eben Religion kommt dann so eigentlich in ein Leistungsdenken. Das finde ich eigentlich interessant. Würdest du sagen, dass das auch ein Druck sein kann? Also, dass wenn man jetzt den solchen Influencerinnen folgt, man sich irgendwie plötzlich denkt, oh, ich kann das nicht gleich gut und ich bin dann vielleicht keine gute Muslima, wenn ich das nicht so mache oder kann? Oder denkst du, es ist weniger so?
Also ich glaube schon, dass solche Videos Druck auslösen können. Ich glaube aber nicht, dass es bei der muslimischen Version sozusagen mehr ist. Der Druck ist wirklich in der Leistung. Also was hier dargestellt wird, sind, dass man ständig etwas macht, dass man ständig irgendwie an sich arbeitet und auch jede Minute, auch wenn es eine Pause ist, es ist eine bewusste Pause, die man irgendwie nutzt, um sich zu entwickeln. Und was das vielleicht auslösen kann, das wird teilweise auch in den Videos da thematisiert, ist eben, dass man nicht so leistungsfähig ist. aber nicht, dass man dann keine gute Muslima deshalb ist, sondern es ist eher auf dieser weltlichen Ebene, glaube ich, wo dieser Druck stattfinden kann.
Also ich muss nicht etwas leisten, um eine gute Muslima zu sein, aber ich möchte andere ermutigen, sich gesünder zu ernähren und damit meinen Körper als Geschenk Gottes auch zu ehren.
Genau, und Sie erzählen immer wieder, dass eben Ihr Glaube vor allem auch helfen kann, disziplinierter zu sein und helfen kann, ein gutes Leben zu führen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Es ist also irgendwie die umgekehrte Stoßrichtung.
Interessant. Vielen Dank. Ich habe nur so daran gehofft, weil wenn ich so Fitness-Influencer-Videos kriege oder so und dann ich chill dann so auf dem Sofa mit meinem Pack Chips, fühle ich mich dann manchmal schon ein bisschen schlecht.
Ja, also ich auch. Also ich stehe selbst sehr gerne früh auf, aber ich habe manchmal schon durch diese Art von Videos das Gefühl, ich muss noch früher aufstehen. Aber ich glaube, dann ist es in der Forschung auch wichtig, so ein bisschen Abstand zu halten und sich wieder auszutauschen mit anderen.
Voll. Ja, und ich denke, entscheidend ist, das ist nicht etwas Typisches für die muslimischen Influencerinnen oder für christliche Influencerinnen, wo ich auch ähnliche Videos schon gesehen habe, sondern vielleicht insgesamt ein Problem unserer Leistungsgesellschaft, oder? Dass wir uns alle ziemlich schnell unter Druck setzen lassen.
Ja, und das ist das, was ich vorher vielleicht ganz am Anfang mit der Selbstliebe gemeint habe. Es gibt ja auch auf Social Media einfach einen gewissen Druck, online zu sein, erreichbar zu sein, sich gut darzustellen und sich da auch wieder kritisch zu überlegen, was möchte ich eigentlich und wo gehe ich mit und wo ist auch genug, weil ich mich eben selbst liebe und das nicht möchte. Das ist, ich glaube, so etwas Neues, was man für sich selbst herausfinden muss in dieser digitalen Welt.
Ja, und was auch an diesen Videos zum Beispiel sehr spannend ist, ist, dass der Aspekt von Self-Care sehr häufig vorkommt. Und es wird dann auch argumentiert, dass es in Ordnung ist. Man ist nicht egoistisch, wenn man Zeit für sich selbst nimmt und nicht nur für die Familie beispielsweise da ist, sondern dass es auch in Ordnung ist, etwas für sich selbst zu machen. Also dieser Aspekt der Selbstliebe kommt da schon auch vor.
Das ist spannend. Du hattest auch noch eine Frage. Oder Leo?
Ich hatte noch eine.
Du hattest eine.
Also ich glaube, mich würde noch interessieren, weil ihr das ja auch alle drei so ein bisschen anschaut, was eigentlich der Unterschied ist, wenn ich auf Social Media meinen Glauben lebe oder wenn ich einfach so in Real Life bete oder so. Also ich kann ja auch auf Social Media irgendwie beten oder mich zeigen, wie ich bete, aber warum sollte ich denn das machen?
Warum auf TikTok beten?
Warum auf TikTok beten?
Ich glaube, es geht auch darum, sich zu zeigen. Also wenn man ein Video postet, ist es eine bewusste Entscheidung, dieses Video zu veröffentlichen. Und wenn man betet, dann geschieht das immer vor der Kamera. Also man ist sich dieser Kamera bewusst, man ist sich diesen Blick nach außen bewusst. Vielleicht will man seinen Glauben nach außen tragen, vielleicht will man Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt verschiedenste Gründe. Ich glaube nicht, dass es diesen einen Grund gibt, warum man vor Kamera betet. Man kann versuchen, Menschen zu inspirieren. Ich glaube, da gibt es unzählige Gründe.
Ja, und ich glaube, es kann ja auch online so eine Community geben. Also ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich einfach ein Video aufnehme und das online stelle oder ob ich mich über Zoom oder in einem Chatraum treffe und gemeinsam bete. Also da gibt es ja tausend Formen und Möglichkeiten. Und dann ist es, ja, früher ging man halt in die Kirche und heute trifft man vielleicht sich um 6 Uhr abends mit den Freunden und betet online. Und dann ist es eine neue Form religiöser Praxis und Begegnung.
Ja, wolltest du noch was sagen?
Nur kurz, ich glaube, dieser Aspekt der Gemeinschaft ist extrem wichtig. Das sehe ich auch in den Videos immer wieder, weil da auch so eine Art Austausch zwischen den Kommentaren und den Influencerinnen stattfindet, der dann relativ lange läuft. Das Video wird vielleicht heute hochgeladen, aber ein Jahr später wird da immer noch miteinander gesprochen.
Miteinander gesprochen? Eben, wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen. Wie ist es bei euch, bei Ihnen? Gibt es von Ihrer Seite Fragen? An einen oder an alle vier oder eine?
Ja. Ich habe eine Frage über die Verschwörungstheorie. Auf welche Verschwörungstheorien hast du dich speziell fokussiert? Ich glaube, so 4, 5, die du auf die du fokussiert hast.
Ja, danke für die Frage. Also ich fokussiere mich eigentlich auf die bekanntesten, wenn man so möchte, erstmal. QAnon ist eine, die in den USA recht verbreitet war, aber auch natürlich in Europa.
Kannst du einen Satz dazu sagen, weil wir fünf wissen das, vielleicht auch die Hälfte von euch, aber vielleicht nicht alle, und das ist eine wichtige. QAnon, was ist das für eine Verschwörungstheorie?
Vielleicht möchtest du dazu was sagen?
Nein. Nein. Genau, ich ergänze dann oder widerspreche dir.
Du ergänzt, ja. 2017 auf Reddit gestartet mit einem anonymen Post, der sich Q genannt hat und Insider-Informationen des Weißen Hauses um das Weiße Haus gehabt hat und sozusagen immer gegen die Demokratische Partei Insider-Wissen veröffentlicht hat. Und das hat eine ziemlich eigene Dynamik angenommen. Wir kennen das auch von Protesten, die sich dann in real life entladen haben, dass die Kapitolerstürmung zum Beispiel. Aber auch in Deutschland sahen wir das schon auf der Straße. Genau. Also eine ziemlich reichweite Stärke, würde man sagen. Genau.
Und inhaltlich geht es eigentlich darum, dass man davon ausgeht oder behauptet, dass es eine sehr gefährliche Elite gibt, die schreckliche Dinge vorhat mit der ganzen Welt, also letztendlich die ganze Welt erobern möchte, beherrschen möchte, jetzt schon sehr viel Macht hat, und dann kommen sehr typische antisemitische Motive auch, also Menschen, die Kinder schlachten, Blutrituale vollziehen, zum Teil unter der Erde ganze Städte bauen. Also solche Vorstellungen gehören alle mit in diese Theorie hinein. Und deshalb auch so eine Dynamik, man muss dagegen kämpfen, weil diese Leute, die da im Untergrund schreckliche Dinge vorhaben, sehr gefährlich sind. Und das ist entstanden damals aus angeblichem Insiderwissen, Behauptung, dass man eben wisse, dass das alles im Untergrund schon geschieht.
Richtig,
genau. Das ist eine Theorie, auf die du dich konzentrierst.
Genau. Und natürlich, Corona ist extrem ergiebig, was an Verschwörungstheorien überhaupt entstanden ist im Zuge der Corona-Pandemie. Genau. So, Sophie.
Klar, Verschwörungstheorien zu Corona, dazu haben wir auch sowohl in der Theologie als auch in der Religionswissenschaft viel geforscht. Also die Theorie, dass manche Leute ganz gezielt entweder dieses Virus erfunden haben, um bestimmte menschliche Gruppen auszulöschen oder durch die Impfung Chips in uns einzupflanzen und so weiter. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Gibt es noch eine andere Frage von Ihrer Seite, eurer Seite? Ja?
Es ist oft das Wort Disziplin gefallen. Mhm. Was hat das mit dem Islam zu tun oder nicht zu tun? Oder wie muss man das irgendwie einordnen?
Also was hat Disziplin, Wort, was jetzt oft viel mit dem Islam zu tun, Yolanda?
Also wie gesagt, diese Art von Videos, die beschäftigen sich ja irgendwie damit, wie man die beste Version von sich selbst wird. Und ein zentrales Element davon ist, diszipliniert zu sein. Und das Argument in den Videos selbst ist, dass der Islam dabei helfen kann, diszipliniert zu sein. Zum Beispiel eben durch das Gebet. Weil man früh aufsteht, schafft man es bereits, etwas zu machen, das schwierig ist. Es werden immer wieder so Bilder eingeblendet von Weckern, wo die Influencer dann zum Beispiel um 4.30 Uhr am Morgen aufstehen. Und dadurch, dass sie bereits etwas gemacht haben, was sie diszipliniert, können sie das den Tag durch auch durchziehen. Und die Wirkung hält dann wie an. Also das ist in den Videos, würde ich sagen, so die Verbindung. Beantwortet das die Frage?
Ja, vielleicht kann man auch darauf antworten, dass Disziplin ein Ziel und ein Thema ist, das nicht allein von den Protestanten besessen wird. Und dass natürlich jede Religion steht in einem bestimmten Kontext. Und in unserer Gesellschaft spielt Disziplin eine große Rolle. Hier, du nickst schon, und ich glaube, das ist auch bei deinen Videos zum Teil ein Thema. Disziplin ist ein hoher Wert, und das sehen Musliminnen genauso wie Christinnen, manchmal auch wie Buddhistinnen oder wie Menschen, die nicht religiös sind. Also das ist nichts, was allein zur evangelischen Konfession gehört.
Und vielleicht, was ich noch ergänzen kann, manche dieser Videos, das sind dann auch direkte Übernahmen von Trends, die es auch in nicht-muslimischen Kontexten gibt. Also zum Beispiel That Muslim Girl, also dieses muslimische Mädchen, das eben das so dieses Ideal dann ist, nachdem dass man nacheifern kann, gibt es auch vorher schon als That Girl. Und das That Girl ist dann eben so eine sehr disziplinierte Frau, die es irgendwie schafft, sehr viel zu leisten. Und das wird dann übernommen, aber mit dem Islam oder mit der Religion verknüpft.
Sie hatten auch eine Frage, oder? Nein? Dachte, da hätte ich eine Bewegung gesehen. Wenn nicht, ist sonst im Raum noch eine Frage präsent? Ja?
Gerade im Zusammenhang mit diesen Influencerin, da haben wir die weiblich gelesenen Personen als Beispiel gebracht worden. Gibt es auch männliche gelesene Beispiele?
Also männliche Influencer, also religiöse männliche Influencer.
Genau.
Ja. Die gibt's.
Ja, also es gibt, in meinem Fall Beispiel gibt es sehr viel, auch männliche Influencerinnen, männliche Influencer. ich finde es aber besonders spannend, Influencerinnen anzuschauen, weil da dort eben dieser Aspekt von Self-Care und Selbstsorge irgendwie mehr zum Vorschein kommt. Meine These dabei wäre eben, dass so in der Gesellschaft irgendwie Frauen es sich mehr gewohnt sind, eben für andere da zu sein. Und dass es deshalb schwieriger ist, Zeit für sich selbst zu nehmen. Und das ist etwas, was sich, also dieses für sich selbst Dasein, was ich dann bei den männlichen Influencer bisher in den Videos noch nicht so gefunden habe.
Die männlichen Influencer in meinem Feld bewegen sich ganz anders als die Influencerinnen mit dem Kopftuch. Man sieht viele Männer, die das Kopftuch der christlichen Frauen kommentieren. Also dann irgendwie mit der Bibel vergleichen und versuchen zu bestätigen, dass das Kopftuch jetzt wirklich angebracht ist und dass Christinnen ein Kopftuch tragen dürfen und das dann auch dafür argumentieren und auch darüber sprechen, wie eine christliche Frau zu sein hat. Also das finde ich sehr spannend. Sie nehmen da eine ganz andere Position ein, als die Christinnen, die sich zeigen. Also sie haben so mehr die Funktion, diese Christinnen zu kommentieren, als über ihr eigenes Leben zu sprechen.
Es ist, also in meinem Feld ist es ist tatsächlich interessant, dass es einige, sag ich mal, männlich gelesene Influencer von rechts gibt, die auch in Verbindung mit christlichen Influences auftreten. Also ich glaube, dass Geschlecht da einen Unterschied macht, ist erstmal interessant und scheint auch so zu sein. Ja.
Also das heißt, männliche Influencer sind anders als weibliche oder können anders sein, haben andere Themen.
Ja,
genau. Das auf jeden Fall. Ja. Kann man sagen, tendenziell in deinem Feld mehr Männer, dass mehr Männer unterwegs sind?
Ja.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, eine eindeutige Antwort, ja.
Und hast du auch eine Idee, warum? Jolanda hat gesagt, mehr Frauen bei der Self-Care, weil Frauen vielleicht da auch noch mehr üben müssen, sich auch um sich selber zu kümmern. Wie wäre das bei den Männern? Warum sind Männer mehr im Feld von Verschwörungstheorien aktiv?
Also so ganz beantworten kann ich das nicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Es ist, glaube ich, wenn man Verschwörungstheorien äußert, dann kann einem das ziemlich viel Kontrolle oder Macht geben oder man fühlt sich wieder oder man fühlt sich irgendwie stark, mächtig oder sowas. Mhm. Vielleicht haben ja die Männer von heute auch so ein bisschen ein Problem damit, dass sie herausgefordert sind und sich wieder mächtig fühlen wollen, könnte so eine These sein.
Gut, wir lassen es mal bei der These. Ich persönlich finde die sehr, sehr spannend, sowohl Jolandas als auch deine. Fabian, möchtest du noch einen letzten Satz sagen?
Große Ehre. Ich habe eigentlich jetzt nicht so den Schlusssatz, aber noch vielleicht als Ergänzung. Ich glaube auch, wie in unserem analogen Leben, das ja mittlerweile auch einfach sehr digital ist, gibt es Rollen und die haben wir. Und wir haben unsere Themen, die uns beschäftigen. Wir persönlich, wir in unseren Communities und die äußern wir halt einfach heutzutage so mega selbstverständlich, auch im Netz. Und ich glaube, das ist so, es ist so verwoben, dass man das gar nicht mehr so auseinander trennen kann. Und das ist, dasselbe, was bei uns hier im Raum passiert, passiert halt auch im digitalen Raum.
Ja, also vielen, vielen Dank euch vieren. Aber vor allen Dingen auch an Confcast nochmal, also dem Podcast der Aargauer Konfirmandinnen und Konfirmanden und an Mona Wilinski, die uns sehr unterstützt hat hier in der Vorbereitung, und an John Bernard Farg, der uns jetzt auch in der Nachbereitung noch unterstützen wird. Vor allem aber natürlich ein herzlicher Dank neben euch allen, die derartig konzentriert zugehört haben und so leise. Ist nicht ohne, finde ich, so eine ganze Stunde in einem Raum ohne Frischluft. Also sehr eindrücklich. Ganz besonderen Dank aber neben euch allen auch an euch vier, also an Fabienne Greuter und an Valerie Helpling, an Yolanda McDonald und an Leo Maucher. Das war's mit unserem Podcast von der Universität Zürich heute, von der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Ihr findet uns online natürlich auf YouTube, ihr findet uns auf Insta, sowohl von der Fakultät als auch dann auf unseren anderen Kanälen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit uns online zumindest mal in Kontakt bleibt. Und vielleicht treffen wir euch ja tatsächlich mal selber in einem Seminar oder in einem Hörsaal oder in der nächsten Diskussion. Ganz herzlichen Dank euch allen. Applaus